Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das vielleicht viele von euch kennen, Perfektionismus bei Kindern. Vielleicht hast du selbst schon mal beobachtet, dass dein Kind extrem hohe Ansprüche an sich hat und dass es sehr streng mit sich ist oder sich über Fehler unverhältnismäßig ärgert. Warum das so ist und wie du dein Kind dabei liebevoll begleiten kannst, das wird uns Psychologin und Autorin Stefanie Rietzler erzählen. Sie hat gemeinsam mit Fabian Grollimund das Kinderbuch Du schaffst das, Merle geschrieben. Eine Geschichte, die sich mit genau diesem Thema befasst. Schön, dass du da bist, Stefanie.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen. Stefanie, woran erkenne ich denn, dass mein Kind vielleicht zu perfektionistisch ist?
Ja, das ist eine gute Frage, denn häufig fragt man sich als Mama oder Papa oder andere Bezugsperson, ja, ist das noch so ein normaler Ehrgeiz, der sich im Rahmen hält, oder ist mein Kind wirklich schon in Anführungszeichen problematisch perfektionistisch? Und es gibt dort keine klare Grenze, die man benennen kann, aber es gibt so einige Merkmale, die uns darauf hinweisen können, dass unsere Kinder ja eine Schwierigkeit haben im Bereich Perfektionismus. Wenn Kinder in Anführungszeichen nur ehrgeizig sind, dann haben die sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Also wenn sie beispielsweise ein Referat vorbereiten sollen für die Schule, haben sie den Eindruck, ja, ich möchte das sehr gut machen. Ich möchte, dass meine Lehrkraft am Ende zufrieden ist mit mir. Ich möchte auch, dass das Publikum mir gerne zuhört. Dann bereiten sie sich zum Beispiel auf diesen Vortrag vor, sind dort recht zuversichtlich, dass sie das gut, ja, über die Bühne bringen können sozusagen, suchen sich die Inhalte heraus, die sie vermitteln möchten. Wenn sie dann beispielsweise ihr Handout oder auch ihre Struktur bei der Lehrkraft dann mal eingeben, um zu gucken, ob das so stimmt, werden sie vielleicht positive und ein paar verbesserungswürdige Vorschläge bekommen und können die ganz gut dann annehmen für sich und nochmal umformulieren an den Stellen, an denen das denn sein sollte, werden dann diesen Vortrag halten und am Ende, wenn das Ergebnis gut ausgefallen ist, werden sie stolz auf sich sein können und positiv auf diese Erfahrung zurückblicken können. Bei unseren perfektionistischen Kindern, Jugendlichen, sieht das ein wenig anders aus. Also auch sie haben sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Aber der Fokus liegt gar nicht so sehr darauf, gut zu sein, sondern eher darauf, Misserfolge zu vermeiden. Mhm. Also sie denken viel darüber nach, was ist, wenn ich eine schlechte Note bekomme? Was ist, wenn die anderen über mich lachen werden, wenn ich zum Beispiel den Faden verliere? Ich darf auf keinen Fall Fehler machen. Wenn sie sich dann auf eine Prüfung oder einen Vortrag vorbereiten, sind sie oft sehr stark unter Druck, total gestresst, haben oft auch Schwierigkeiten, sich dann Pausen zu genehmigen, weil sie den Eindruck haben, ich darf ja nicht ins Hintertreffen geraten, sonst wird da die absolute Katastrophe folgen im Endeffekt. Sie sind oftmals ausgestattet mit sehr wenig Selbstvertrauen, also dass sie den Eindruck haben, ich bin sowieso zu blöd, ich kann das eh nicht, ich werde das sowieso nicht schaffen. Und das führt von außen häufig zu Irritationen, denn die Eltern haben den Eindruck, naja, mein Kind kommt doch in der Schule ganz gut zurecht. Das hat doch meistens gute Leistung. Wie kann das denn sein, dass mein Kind sich so wenig zutraut? Mhm. Und können diesen Stress oft dann überhaupt nicht nachvollziehen. Die Kinder sind in der Vorbereitung dann häufig auch sehr mit ihren eigenen Fehlern beschäftigt. Also haben den Eindruck, Fehler sind was ganz Schlimmes. Es dürfen keine Misserfolge passieren, weil sie dann gleich den Eindruck haben, sie sind ja unbegabt, sie sind eine totale Versagerin, sie sind die Einzigen, die das nicht hinbekommen. Und in ihrem Kopf findet eigentlich immer so ein Abgleich statt zwischen dem, wie das Ideal wäre, und dem, was sie selber wirklich leisten können. Und da werten sie sich oft extrem ab. Also dass sie, wenn sie sich zum Beispiel bei einem Musikstück mal verspielen und niemand hat das gehört, sofort den Eindruck haben, jeder hat das mitbekommen, wie konnte mir nur so ein blöder Fehler passieren. Dass sie dann beispielsweise auch bei einem Bild, was sie für Kunst malen sollen, das halbe Bild wegradieren, nur weil ein Pinselstrich oder ein Strich vom Bleistift mal daneben ging und eben nicht so ist, wie sie das gerne hätten oder was so dieses Bild in ihrem Kopf bedient. Und dann sehen wir bei diesen Kindern eben auch einen sehr leistungsabhängigen Selbstwert. Also, dass sie den Eindruck haben, ich bin nur dann liebenswert, akzeptabel in meiner Person, wenn ich immer gute Leistungen oder sehr gute Leistungen bringe. Und dass sie schnell eben auch den Eindruck haben, andere werden total enttäuscht von mir sein oder eben mich als Versagerin abstempeln, wenn ich praktisch nicht so gut bin, wie ich mir das vorstelle. Und diese Angst eigentlich ihr ständiger Begleiter wird, dass sie ein riesengroßes Ohr für Kritik haben. Also vielleicht geben auch sie dann mal für den Vortrag ihre Handouts, ihre Materialien dort bei der Lehrkraft ab und die sagt ein paar Sachen, die sie verbessern könnten. Und sie hören die 20 Sachen, die gut waren, nicht, sondern hören eben nur, ah, das hätte ich anders machen sollen, das war schlecht, da kann ich ja sowieso gleich alles hinwerfen. Also da auch viele Emotionen, die damit verbunden sind. Und was wirklich auch sehr schade ist, sie können sich oft über objektive Erfolge nicht wirklich freuen. Also sie sind dann vielleicht bei einer guten Note kurz erleichtert. Ah ja, praktisch den Misserfolg jetzt abgewendet. Okay. Aber wirklich stolz sein können sie auf ihre Erfolge oft nicht. Schnell rückt dann wieder die Angst in den Vordergrund. Was ist, wenn ich diese Erfolgsserie nicht aufrechterhalten kann?
Okay.
Wann fällt denn Eltern das in der Regel auf? Spielt das schon im Kindergarten eine Rolle? Kann man das da schon erkennen oder zeigt sich das üblicherweise erst in der Schule?
Da gibt es wirklich große Unterschiede zwischen Kindern. Also es gibt die Kinder, bei denen sich das schon im Kleinkindalter oder im Kindergartenalter zeigt, dass sie beispielsweise, wenn sie anfangen mit der Schere zu schneiden, dann fuchsteufelswild werden, weil das eben nicht so geht, wie sie das gerne hätten. Oder dass dort auch erste Aussagen fallen, wie ich bin eh zu dumm, ich kann das nicht, alle anderen sind sowieso viel besser und viel schneller als ich. Dass man vielleicht als Mama oder Papa auch merkt, wenn ich mit meinem Kind ins Kinderturnen, ins Eltern-Kind-Turnen gehe, das Kind steht vielleicht nur am Rand und schaut zu und macht erst dann mit, wenn es sich wirklich ganz sicher ist, dass es diese Übung richtig ausführen kann. Also da sieht man oft schon diese Vermeidung auch, diese Selbstabwertung. Bei anderen Kindern verläuft das eher so, dass mit steigenden Anforderungen der Perfektionismus dann so durchdrückt. Beispielsweise, wenn der Übertritt ansteht oder dann auch auf der weiterführenden Schule, dass sie merken, oh, jetzt bin ich plötzlich in einem, ja, leistungsstärkeren Kontext sozusagen. Jetzt muss ich Gas geben, jetzt darf ich nicht ins Hintertreffen geraten. Und dass sie dann eigentlich anfangen, so richtig streng und selbstkritisch mit sich umzugehen.
Uiuiui. Mich interessiert, woran das eigentlich liegt. Also woran liegt es, dass manche Kinder so hohe Ansprüche an sich selbst stellen oder sich Fehler nicht verzeihen können oder ständig Angst haben, nicht zu genügen?
Da gibt es verschiedene Faktoren, die dort für den Perfektionismus eine Rolle spielen. Ein Teil ist die Genetik. Also es gibt bestimmte angeborene Temperaments- und Persönlichkeitsunterschiede, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene verletzlicher machen können für Perfektionismus. Man spricht dort von einer Erblichkeitsrate von etwa 25-50%. Ui. Also Perfektionismus tritt bei Blutsverwandten gehäuft auf. Und dann gibt es eben auch Faktoren, ja, im Leben, die dort eine Rolle spielen. Das eine ist sicherlich unser gesellschaftlicher Kontext, also diese höher, schneller, weiter Mentalität, die in unserer Gesellschaft um sich greift. Auch dieses Empfinden, man darf sich keine Fehler erlauben, sonst landet man schnell auf dem Abstellgleis. Der schulische Kontext kann Perfektionismus befeuern, also insbesondere wenn ich in einer sehr wettbewerbsorientierten Klasse bin, Lehrkräfte habe, die so ihre in Anführungszeichen Lieblinge haben und ich einen Eindruck habe, naja, meine Lehrkräfte, die mögen vor allem die Kinder gerne, die halt auch immer sehr gut und sehr brav sind. Wenn ich Bezugspersonen habe in der Schule, die dann auch den Klassenspiegel, den Notenschnitt an die Tafel schreiben und Kinder auch immer wieder miteinander vergleichen und sagen, ah, wenn jemand mal nicht zugehört hat, da hätte ich jetzt mehr erwartet oder das solltet ihr jetzt langsam mal wissen. Also wenn ich mitbekomme, Leistung spielt in dieser Gruppe eine sehr große Rolle und auch wenn Kinder untereinander sich zum Beispiel lustig machen über jemanden, der dann eben mal bei einem Vortrag den Faden verliert und ich immer den Eindruck habe, ich muss mich selber schützen und ich muss sehr auf der Hut sein, um praktisch nicht kritisch beäugt zu werden.
Ja.
Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich auch der ganze Bereich Social Media.
Oh,
ich glaube, okay. Das merken wir als Erwachsene ja auch, wenn wir uns auf Instagram herumtreiben und dann diese vermeintlich perfekten Bilder sehen der Wohnung, die so super eingerichtet sind, dieser Eltern, die vermeintlich alles richtig machen oder eben auch für unsere Jugendliche, die jungen Menschen, die vermeintlich perfekte Körper haben, die ja Reisen unternehmen, von denen man selbst nur träumen kann. Und damit dann eigentlich diese Botschaft immer wieder durchkommt von, du musst dich selbst optimieren, du musst dich mit anderen vergleichen, du musst auf dem internationalen Parkett bestehen können. Und dann wird die Vergleichsgruppe natürlich immer größer und damit auch dieses Gefühl von Wettbewerb und bestehen müssen. Und der andere Aspekt ist wirklich dann auch das Elternhaus, die Familie, die Bezugspersonen, die Perfektionismus entweder befördern oder eben auch abschwächen können. Und da gibt es verschiedene, ich sage mal in Anführungszeichen, Elterntypen, die den Perfektionismus ja verstärken können.
Mhm.
Das sind zum einen Eltern, die selbst perfektionistisch sind.
Mhm.
Also dass Kinder eigentlich über Modell lernen, sich das abschauen. Wenn ich zum Beispiel merke, meine Mama, mein Papa, andere wichtige Bezugspersonen, die sind sehr streng mit sich, die können sich Fehler kaum verzeihen, die denken sehr stark darüber nach, wie sie auf andere wirken. Dann ist es wahrscheinlich, dass ich mir das als Kind ebenfalls zu Herzen nehme. Und da ergibt sich oft ein bisschen eine schwierige Dynamik, weil gerade Mamas und Papas, die das selber als Problem bei sich identifizieren, dann den Eindruck haben, ich will das auf gar keinen Fall an mein Kind weitergeben.
Mhm.
Und dann sagen sie oft Dinge zu ihrem Kind wie, ach komm, das ist doch nicht so schlimm. Man muss auch mal verlieren können. Fehler gehören dazu. Jeder macht das mal, oder? Und dann merken die Kinder, okay, das sagen meine Eltern eigentlich nur in Anführungszeichen, um mich zu beruhigen.
Mhm.
Aber für sie selber gelten ganz andere Regeln. Und dann gibt es so schwierige Doppelbotschaften für die Kinder.
Mhm.
Dann gibt es Familien, die eher selbst sehr ängstlich sind. Also Mütter oder Väter zum Beispiel, die, wenn das Kind eine schlechte Note hat, schnell sich Sorgen um die Zukunft und einen Eindruck haben, ah, wenn das Kind jetzt nicht Gas gibt, dann sehe ich aber schwarz oder unsere Welt, die ist problematisch, das Umfeld ist bedrohlich, man muss immer auf der Hut sein, die dann auch schnell den Eindruck haben, oh, jetzt ist 5 vor 12, das Kind muss jetzt wirklich sich verändern, sonst wird es zum Beispiel später im Berufsleben Probleme bekommen. Und dann spüren manche Kinder diesen Druck der Eltern und nehmen diese Aufgabe an sich zu sagen, ich muss gut sein, um meinen Eltern diesen Stress zu ersparen. Ich darf mir keine Misserfolge leisten, weil sich meine Eltern sonst nicht entspannen können.
Mhm.
Und dann kommt dieser Druck zum Beispiel daher. Dann haben wir auf der anderen Seite manchmal Familien, und das kennen vor allem heute erwachsene Personen auch noch von früher sehr gut, die sagen, ja, meine Eltern, die haben immer Höchstleistungen von mir erwartet und wenn ich ihre Erwartungen nicht erfüllen konnte, dann habe ich Strafen bekommen, dann haben die Sachen zu mir gesagt wie, ah, du bist zu dumm oder aus dir wird eh nie was werden, waren dann sehr enttäuscht oder haben mich zum Beispiel auch mit Liebesentzug bestraft, das höre ich dann häufig auch in der Beratung. Das heißt, dass Eltern diesen Wert der Kinder sehr stark an ihren Leistungen festmachen und dann wird es wahrscheinlich, dass man selbst diesen Perfektionismus auch übernimmt. Und zuletzt haben wir einen kleinen Teil von Kindern, die in ja sehr chaotischen, unstrukturierten bis hin zu fast gewaltvollen, missbräuchlichen Elternhäusern groß werden, die Perfektionismus als Ausweg entwickeln, um eigentlich mehr Struktur und Berechenbarkeit in diese unberechenbare Situation hineinbringen möchten. Also im Sinn von, wenn ich mir nichts zu Schulden kommen lasse, wenn ich immer möglichst perfekt bin, dann kann ich vielleicht Strafen oder Gewalt entgegenwirken.
Okay, ja. Danielle hat ja schon gesagt, du hast gemeinsam mit Fabian Gorlimund den Kinderroman Du schaffst das, Merle für 8- bis 12-Jährige geschrieben, in dem sich alles um das Thema Perfektionismus dreht. Wie kamt ihr denn auf dieses Thema?
Das Thema beschäftigt uns tatsächlich in unserer Arbeit schon lange. Wir sind ja Psychologen und Lerncoaches und begleiten schon viele Jahre Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit Prüfungsängsten, mit perfektionistischen Tendenzen. Und in der Forschung hat sich auch gezeigt, dass Perfektionismus insbesondere in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen hat bei jungen Menschen. Das bemerken wir auch in unserer Arbeit. Und Perfektionismus, auch Prüfungsängste, sind leise Probleme. Man merkt das oft von außen nicht, wie groß der Leidensdruck bei den Kindern und Jugendlichen wirklich ist. Und man hört dort eben von Lehrkräften, von Eltern oft Dinge wie, ja, das Kind setzt sich schon stark unter Druck, aber es ist ja eigentlich gut in der Schule. Es gäbe gar keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Ja. Und dann leiden diese SchülerInnen oft lange im Stillen unter diesen Ansprüchen. Und da war es uns ein großes Anliegen, dieses leise Problem mal, ja, einfach greifbar zu machen, zu zeigen, das ist ein Thema, unter dem Kinder, Jugendliche leiden, und ihnen dort Hilfestellung anzubieten, die sich als wirksam erwiesen haben. Und das war für uns auch immer wieder in der Arbeit mit diesen Menschen sehr berührend zu sehen, wie sich für sie eine, ja, geradezu neue Welt auftut, wenn sie merken, wie sie mit sich selbst freundlicher umgehen können, wie sie ein Stück weit auch diese Angst vor Misserfolgen, vor Fehlern loslassen können, wie dankbar sie oft auch sind, wenn sie es schaffen, das zu durchbrechen. Und ja, zuletzt ist es so, dass ich selber so ein Kind war. Also ich erinnere mich an das erste Diktat, was ich in der Grundschule geschrieben habe. Und da war ich wirklich sehr gut vorbereitet und hatte dann einen einzigen Rechtschreibfehler dort drin. Und ich weiß noch, wie ich weinend nach Hause gegangen bin und den ganzen Nachmittag betrübt war und gefunden habe, oh, ich bin so schlecht und ich kann das einfach nicht. Und meine Mama versucht hat, mich dort zu trösten und aufzufangen. Und ich auch, ja, über die Zeit hinweg dann in der Schulzeit, auch im Studium gemerkt habe, wie heilsam das ist, diese Tendenz umzuwandeln in was Positives. Und ich glaube, dass dieses Buch, was wir geschrieben haben, wie auch so ein Stück weit für mich eine Zusammenschau ist von all dem, was ich auf meinem Weg lernen durfte und was mir, glaube ich, als Kind oder Jugendliche auch selber sehr geholfen hätte.
Mhm. Cool. Und ihr habt jetzt einen Kinderroman geschrieben. Was kann denn Literatur jetzt besser als beispielsweise ein Sachbuch oder ein direktes Gespräch?
Ich nehme das so wahr, dass perfektionistische Kinder und Jugendliche oft von außen wenig Verständnis erfahren. Also eben das, worüber wir gesprochen haben, dieses, naja, du musst dir doch keine Sorgen machen, warum setzt sich dieses Kind so unter Druck? Und dass diese Kinder und Jugendlichen dann häufig auch so eine Abwehr entwickeln, wenn man ihnen schon wieder sagen möchte, ach komm, jetzt mach doch mal ruhig oder mach doch mal halblang, lass mal fünfe gerade stehen. Mhm. Und dieses frontal gegen diese hohen Ansprüche anzugehen, führt eher dazu, dass sie den Eindruck haben, ich bin noch unzulänglicher. Also ich kann nicht mal richtig quasi die Welt sehen, so wie die anderen sie alle sehen. Mhm. Und da glaube ich, dass dieser behutsame Zugang über eine Figur, mit der man sich verbinden kann, bei der man merkt, da geht's genau gleich wie ich, die hat auch solche Gedanken, wie ich sie kenne, schon mal diese erste Entlastung erbringen kann. Und dass es auch ein Stück weit darum geht, behutsam, ja, sich auf den Weg zu machen im Umgang mit diesem Perfektionismus und den loslassen zu können. Und da habe ich auch immer wieder jetzt von den TestleserInnen, die wir hatten fürs Buch, gehört, dass sie gesagt haben, das tat so gut, einfach zu merken, dass ich nicht alleine bin und ja, auch ganz konkret die Möglichkeiten kennenzulernen, wie es mir mit der Zeit besser gehen kann. Und dass das nicht eine schwache Figur ist, mit der man sich dort verbinden muss, von ja, die kriegt es quasi nicht hin, richtig zu denken und zu fühlen, sondern eine starke Figur, von der man gerne etwas lernen möchte und bei der auch die Stärken von diesen leistungsorientierten Kindern und Jugendlichen zum Vorschein kommen.
In eurem Roman entdeckt die perfektionistische Ente Merle ihren Tyrannicus, also eine innere Stimme, die hart mit ihr ins Gericht geht und die ständig kritisiert und sie abwertet und so weiter. Was hat es mit diesem Tyrannicus auf sich?
Der Tyrannicus kommt eigentlich im Zentralen aus der systemisch lösungsorientierten Beratung. Da heißt er nicht so, aber das Prinzip ist die sogenannte Externalisierung. Dabei geht es darum, ein Problem, was man hat, von der Person, die dieses Problem hat, zu trennen. Also wir sagen dann nicht, das Kind ist perfektionistisch als Teil zum Beispiel seiner Persönlichkeit, sondern das Kind hat diesen Tyrannicus, diese kritische Stimme, die immer wieder sehr laut und sehr groß wird und die ihr in ja, Leistungsmomenten dann eben auch diese entmutigenden Sätze wie du bist zu blöd, du schaffst das nicht, du kannst das nicht einflüstert. Und dadurch kann man in einem ersten Schritt ein wenig Distanz zu dieser Schwierigkeit schaffen. Also ich kann dann besser registrieren, okay, wann kommt dieser Tyrannikus zum Vorschein? Wie spricht er mit mir selbst? Wir können dadurch auch ein Stück weit diese Scham reduzieren, also im Sinne von nicht, ich bin unzulänglich, weil ich diesen Perfektionismus mit mir herumtrage, sondern da ist diese Figur, die es mir schwer macht, entspannt zu sein und ja, Selbstvertrauen zu entwickeln. Und das macht es dann eben auch leichter, Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen. Und weniger mit sich selbst zu hadern und auch ein Stück weit zu lernen, dann eben eine andere innere Stimme zu entwickeln, die liebevoller, die toleranter ist, die ermutigender ist und die wir diesem Tyrannikus gegenüberstellen können.
Jetzt sagen ja viele Eltern in schwierigen Situationen gerne so Sätze wie, du schaffst das. Also da nehme ich mich nicht aus. Inwiefern helfen denn solche ermutigenden oder positive Affirmationen unseren Kindern?
Dieses du schaffst, das ist gut gemeint. Das kommt daher, dass ja die Eltern natürlich auch sehen, was für einen Riesendruck die Kinder haben und wir unseren Kindern natürlich diese Gefühle auch so gerne ersparen möchten. Dieses du schaffst, das mag bei vielen Kindern eine positive Wirkung haben, aber bei perfektionistischen Kindern geht das oft nach hinten los. Denn sie hören bei diesem du schaffst das dann eben eher raus, du musst das schaffen. Also viele perfektionistische Jugendliche haben mir zum Beispiel erzählt, wenn ich sage, oh, was ist, wenn ich das nicht packe oder was ist, wenn ich schlecht bin, dann sagen meine Eltern immer gleich, du schaffst das so, als könnten die sich gar nicht vorstellen, dass ich auch mal schlecht bin, als würde das für sie gar nicht existieren. Und dann ziehen sie daraus den Schluss, meine Eltern wären total geschockt oder vielleicht auch furchtbar enttäuscht von mir, wenn ich eben mal nicht so erfolgreich bin, wie das, die das von mir erwarten. Und dann erhöht das eigentlich im Endeffekt den Druck und führt genau dazu, was wir eigentlich als Eltern gar nicht wollen, nämlich, dass sie noch gestresster auf diese Leistungssituation reagieren.
In welche typischen Fallen tappen Eltern denn sonst noch, wenn sie ihrem Kind helfen möchten, mit Perfektionismus umzugehen?
Mir fällt da eine Situation ein, die ich wirklich ganz charakteristisch finde für perfektionistische Kinder und ihre Bezugspersonen. Häufig ist es so, dass die Kinder einen Test schreiben in der Schule und dann kommen sie nach Hause und sagen, das lief ganz sicher schlecht. Also da habe ich ganz bestimmt eine schlechte Note. Und die Eltern durch die Erfahrung, die sie mit dem Kind gemacht haben, sagen dann auch so Sachen wie, ach komm, das war bestimmt gut. Du denkst ja immer, dass du schlecht warst. Das wird sicher wieder ordentlich gelaufen sein. Und das Kind sagt, nein, bestimmt nicht. Und dann vergeht vielleicht eine Woche. Das Kind kommt mit der korrigierten Prüfung zurück und dann war es doch wieder sehr gut oder zumindest gut.
Ja, kennen wir.
Genau. Dann sagen ja oft Eltern so etwas wie, ach komm, siehst du es jetzt? Ich wusste es doch, super, du kannst das doch, du bist so klug, so talentiert, so begabt, hast so viele Stärken, eigentlich auch wieder, um das Kind aufzubauen. Und die Schwierigkeit darin ist, dass das Kind eigentlich dann auch wieder gelobt wird dafür, dass es etwas gut gemacht hat und das auch wieder diesen bedingten Selbstwert befeuern kann von ich bin eigentlich nur dann gut, wenn ich auch gute Noten schreibe. Und gleichzeitig führen diese du kannst es doch, du bist doch so begabt, so talentiert, so klug, setze auch dazu, dass dieses sogenannte statische Selbstkonzept gestärkt wird. Das heißt, dass die Kinder die Überzeugung haben oder entwickeln, gute Noten hängen vor allem davon ab, ob ich intelligent, talentiert oder begabt bin. Und das ist sehr problematisch, weil sie dann natürlich im Umkehrschluss auch den Eindruck haben, wenn ich es mal nicht so gut hinbekomme, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich zu dumm bin. Und dann sollte ich direkt das Handtuch werfen. Und da wäre es oft stärkender für die Kinder, auch für ihr Selbstvertrauen, wenn die Eltern zum Beispiel bei einem Erfolg eher statt zu loben fragen, hey, wie lief's? Bist du zufrieden mit der Note? Und dann auch, wenn das Kind eben gut war, nochmal nachzufragen, wie hast du das geschafft? Wie ist dir das gelungen? Was hast du zu diesem Erfolg beigetragen? Und dort den Fokus auch darauf zu legen, was das Kind investiert hat. Also zum Beispiel dann auch zu merken, aha, dieser Erfolg hat damit zu tun, dass ich mich gut vorbereitet habe, dass ich im Unterricht aufgepasst habe, dass ich eine gute Lernstrategie verwendet habe, damit die Kinder eben auch diesen Zusammenhang herstellen können. Wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich lerne, auch wenn ich mal mit Fehlern umgehe, Misserfolge überwinde, dann kann ich damit Einfluss nehmen auf meine Note und dass sie weniger den Eindruck haben am Ende, naja, ich war halt gut, weil die Lehrkraft nett war, weil ich gerade an dem Tag Glück hatte oder das Zufall war oder alle anderen auch gut waren, sondern dass ich dort wirklich auch merke, ich darf mich auf mich und meine eigenen Fähigkeiten verlassen. Und wenn das Kind ja unzufrieden, enttäuscht ist, gar nicht so sehr zu sagen, ach komm, das ist doch nicht so schlimm, nimm es dir nicht so zu Herzen, sondern zu merken, okay, für mein Kind ist das jetzt gerade schlimm, das ist enttäuscht, auch wenn ich das vielleicht nicht nachvollziehen kann. Und dass wir dort einfach da sein können, sagen können, ja, du bist enttäuscht, ich sehe das, du hast dir so viel Mühe gegeben und jetzt ist es nicht so, wie du dir das gewünscht hast. Und vielleicht mich mit meiner Tochter, meinem Sohn auf die Couch zu setzen, ihn oder sie in den Arm zu nehmen und auch zu schauen, was wird dir jetzt gut tun.
Dann sag mal jetzt noch, was im Alltag stattdessen hilfreich ist. Also zum Beispiel bei den Hausaufgaben oder im Sportverein, wenn wir jetzt das Gefühl haben, das Kind ist wahnsinnig ehrgeizig. Was kann ich denn sagen, oder was kann ich denn tun, damit das Kind da eben sich mehr entspannen kann?
Ich finde es beim Thema Perfektionismus ganz wichtig, dass wir uns als Eltern freimachen von diesem Anspruch, den Kindern diesen hohen Anspruch ausreden zu müssen und für sofortige Entspannung sorgen zu müssen, weil Perfektionismus nichts ist, für das es so einen Quickfix gibt, quasi diese eine Strategie, die sofort diese Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Wir können den Kindern auch diese wichtigen Erkenntnisse wie Fehler sind Helfer oder du darfst dir Zeit lassen, um neue Dinge zu lernen, die können wir ihnen nicht einimpfen, sondern das sind Erlebnisse, die sie selbst entdecken und Schritt für Schritt ja auch machen müssen. Wenn wir jetzt so ein typisches Beispiel nehmen, ein Kind hat einen riesengroßen Stress von einem Wettkampf oder von einer Prüfung und hat zum Beispiel Angst, nicht zu bestehen, sagt vielleicht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Dass man statt zu sagen, du schaffst das ganz bestimmt, eher sich Zeit nimmt und mal nachfragt und sagt, du, ich merke, du hast einen riesengroßen Stress wegen dieser Prüfung. Magst du mir mal erzählen, was dir da durch den Kopf geht? Wie schafft es dieser Wettkampf, ja, dir so viel Angst einzujagen? Und das Kind kann dann vielleicht sich öffnen und sagen, ja, ich habe irgendwie so Angst, dass ihr dann so enttäuscht werdet oder ich habe dann das Gefühl, ich wäre dann so ein richtiger Versager, wenn ich das nicht schaffe. Und dort Verständnis zu zeigen und vielleicht auch zu sagen, hey, ich habe das manchmal auch, dass ich einen Eindruck habe, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht. Magst du wissen, was mir dann hilft? Und vielleicht auch eigene Geschichten zu teilen, ja, von Situationen, in denen einem das ähnlich ging. Und dann kann ich mich mit dem Kind zusammen auch auf die Suche danach machen, stimmen denn diese Ängste oder diese Szenarien? Also wenn das Kind zum Beispiel einen Eindruck hat, ja, alle wären enttäuscht, wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich eine schlechte Note habe, dort mal behutsam nachzufragen, wer sind denn diese alle, die dann enttäuscht werden? Und das Kind sagt, ja, ihr und meine Freunde und halt einfach alle. Und dann kann ich zum Beispiel nachfragen und sagen, okay, glaubst du denn, deine Freundin, deine Freunde, die sind nur mit dir befreundet, wenn du gute Noten hast in der Schule? Wählst du deine Freundinnen und Freunde auch nach den Zeugnissen sozusagen aus und schaust dir das erst an? Das Kind kann merken, nee, eigentlich nicht, oder? Was ist mir in der Freundschaft wirklich wichtig? Ich kann dann auch nachfragen, ja, wie würdest du mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund umgehen, wenn die Angst hat, das nicht zu schaffen? Und da zu merken, okay, zu der würde ich vielleicht sagen, hey, ich verstehe das, du bist da unsicher, du hast Angst. Und dann aber auch zu merken, es gibt so viele Menschen, die werden für mich da sein, die werden mich trösten, wenn ich eine schlechte Note habe. Auch vielleicht schon so eine Art Trostritual im Voraus zu entwickeln, zu sagen, Wenn es gut geht, dann freuen wir uns mit dir. Und wenn es in deiner Wahrnehmung nicht gut läuft, dann sind wir für dich da. Und keine Note der Welt wird etwas daran ändern, wie wir dich sehen und wie sehr wir dich lieb haben. Und ich glaube, diese Botschaft und dieses Erlebnis, das brauchen perfektionistische Kinder und Jugendliche immer und immer wieder.
Jetzt hast du ja gesagt, dass gerade perfektionistische Kinder dazu neigen, häufiger so Sätze zu sagen wie, ah, ich bin einfach dumm. Da frage ich mich natürlich, was macht man als Elternteil? Sollte man da jetzt sofort widersprechen oder sollte man das Gefühl erst einmal stehen lassen? Und du hast ja auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass der Selbstwert sich unabhängig von der Leistung entwickelt. Wie schaffen wir das denn?
Dieses ich bin so dumm, ich schaffe das sowieso nicht. Das hören wir natürlich sehr oft. Und ich denke, da hilft genau das, was wir jetzt eben besprochen haben, dieses Würdigen, wie es ist. Du empfindest das im Moment so. Und da kann wirklich dieses Bild, dieses Tyrannikus dann auch weiterhelfen. Also, dass ich zum Beispiel meinem Kind zurückmelden kann, oh, jetzt merke ich gerade, jetzt wird der Tyrannikus wieder groß und laut. Oder was ist da dein Empfinden? Wo ist der gerade? Und das Kind auch sagen kann, oh ja, also erstmal registrieren, jetzt kommt wieder diese innere Stimme, die mich kritisiert und runtermacht. Das schafft schon mal Distanz. Ja. Und dann kann ich, wenn ein bisschen ja der Stress sich reduziert hat, in einem ruhigen Moment nochmal mit meinem Kind draufschauen und sagen, du, ich hatte den Eindruck, in diesem Moment da kurz vor diesem Referat, was du halten musstest, jetzt da war der Tyrannikus so laut. Wollen wir mal gucken, was wir tun könnten, um den Tyrannikus ein bisschen zu schrumpfen. Und da finden sich im Buch ganz viele Strategien, wie man da vorgehen kann. Also eine Variante beispielsweise, die viele Kinder als sehr kreativ empfinden, ist, dass man anfängt, diesem Tyrannikus nicht mehr so sehr zu glauben. Also sich zu sagen, ich muss nicht alles für bare Münze nehmen, was der mir einredet. Man kann dann zum Beispiel ja versuchen, den zu veralbern, nicht mehr so ernst zu nehmen. Wenn ich zum Beispiel diesen Satz immer wieder in mir habe, du bist so dumm, könnte ich versuchen, diesen Tyrannikus zu schrumpfen, indem ich dieses ich bin so dumm in einen albernen Schlager verpack. Und zum Beispiel, jetzt merke, okay, jetzt kommt der Satz wieder und dann singe ich mir zum Beispiel selber vor, du bist so dumm, di da, di dumm, di da, di dumm, di da, di dumm, di da, di. Und da muss ich selber schon ein bisschen lachen und entspanne mich einfach dadurch, dass ich merke, okay, das ist jetzt einfach ein Gedanke, den mein Kopf produziert. Aber ich darf selber entscheiden, ob ich darauf eingehe oder nicht. Oder wenn ich diesen Gedanken in mir trage von, ah, du bist so ein Versager, wenn du das nicht schaffst, kann ich jetzt auch wieder schauen, ja, wie kann ich mich ein Stück weit davon lösen und zum Beispiel das in einer ganz tiefen Stimme sagen, du bist ein Versager, du bist. Und wenn mir das nächste Mal dieser Gedanke kommt, dann fällt mir das vielleicht wieder ein. Oder aber es gibt auch diese Technik zum Beispiel, diese Mickey-Maus-Technik, ich könnte das in einer Mickey-Maus-Stimme sagen, also so, du bist ein Versager und das ganz oft hintereinander sagen, bis dieser Satz überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Ja. Und da haben zum Beispiel auch schon viele Klientinnen und Klienten mir dann erzählt, ich hatte dann diesen Gedanken in der Prüfung wieder und dann fiel mir einfach diese Melodie wieder ein, von bist du dumm, Nieder. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, dann konnte ich diesen Gedanken besser loslassen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir das den Kindern nicht von außen vorgeben, also dass sie nicht den Eindruck haben, wir machen uns lustig über ihre Gedankenwelt, sondern dass es darum geht zu würdigen, das ist schwierig für dich, dass die Kinder selber auch die Motivation entwickeln können, ich möchte daran was ändern, weil mich das belastet und dass wir uns eher wie ForscherInnen auf die Suche machen nach eben diesen kleinen Hilfestellungen, die einen Unterschied machen können. Und da haben wir zum Beispiel jetzt im Buch, du schaffst es, Merle, dann auch diesen Anhang, die Tyrannikus-Schrumpfkur mit einer ganzen Reihe von auch kleinen Übungen, die dabei helfen sollen, das dann eben auch in den Alltag zu integrieren.
Okay. Jetzt hattest du gesagt, dass manchmal Eltern das weitergeben. Also sagen wir mal, wir haben jetzt Eltern, die vor dem Radio sitzen oder den Podcast hören und selber denken, okay, ich bin perfektionistisch. Was können die denn tun, damit sie diese Tendenz jetzt nicht an ihr Kind weitergeben?
Ich glaube, der erste Schritt ist damit schon gemacht, dass man nämlich anerkennt, ich leide selber unter dieser Schwierigkeit und Das Schöne, in Anführungszeichen, was da mitkommt, ist, dass wir in diesem Fall für unser perfektionistisches Kind auch als Modell dienen können. Also Kinder schauen sich unheimlich viel von sogenannten Bewältigungsmodellen ab, von Menschen, die ähnliche Schwierigkeiten haben wie sie und die ein Stück weit zeigen, auch wie man diese Schwierigkeiten überwinden kann. Und ich könnte zum Beispiel als Mama oder Papa auch mit meinem Kind mal drüber reden und sagen, du, ich glaube, zum Beispiel im Rahmen jetzt auch von so einer Geschichte zu sagen, du, mein Tyrannicus, merke ich, der wird auch immer wieder ganz laut und du sagst, ja, bei dir ist das auch so. Wollen wir uns da zusammen auf die Reise machen und mal schauen, wie wir mit unserem jeweiligen Tyrannicus umgehen können. Und das kann dann durchaus auch so ein spielerisches Element sein, dass wir zusammen entdecken, was tut uns denn gut. Und darüber auch ins Gespräch kommen können. Wenn ich selber als Mama oder Papa merke, dass meine Ansprüche so hoch sind und ich Schwierigkeiten habe, auch mit Fehlern umzugehen, finde ich es auch immer hilfreich, für sich selber nochmal zu klären, wo kommt das denn her? Also was ist die Angst hinter diesem Perfektionismus? Perfektionismus ist ja ein Stück weit auch immer der Versuch, sich sicher fühlen zu wollen und sich wertvoll fühlen zu wollen und auch für sich selber zu schauen, ja, vor welcher Unsicherheit fliehe ich eigentlich? Und das kann zum Beispiel sein, dass ich als Mama oder Papa merke, oh, ich habe wahnsinnig Angst davor, nach außen nicht so gut dazustehen, wenn zum Beispiel die Wohnung mal nicht aufgeräumt ist. Oder ich habe Angst davor, dass mein Kind mir später Vorwürfe machen wird, wenn ich ja als Mama oder Papa Fehler mache, nicht alles perfekt so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Und das kann ein erster Schritt dazu sein, besser zu verstehen für mich und auch mehr Verständnis für mich selbst zu entwickeln, anstatt sich dann auch noch dafür abzuwerten, dass man in Anführungszeichen seine hohen Ansprüche nicht besser im Griff hat und sich noch unzulänglicher zu fühlen. Und dann kann uns auch als Erwachsene dieses Selbstmitgefühl sehr helfen. Mhm. Also, dass ich mal schaue, in welchen Situationen wird mein Tyrannicus laut, also wann kommt dieser Perfektionismus zum Vorschein? Und dass ich versuche, mir dort einen inneren Plan schon mal zu machen. Also zum Beispiel, ich habe als Mama oder Papa die Situation, dass ich immer wieder mich selbst verurteile, wenn ich mal ungeduldig geworden bin mit den Kindern. Ich denke, das ist etwas, was viele Menschen kennen. Und dass ich wirklich mir überlege, wie möchte ich in diesem Moment mit mir umgehen? Und da kann ich in einem ersten Moment einfach mal wahrnehmen, was ist. Also zum Beispiel mir sagen innerlich, hey, du bist gerade total gestresst und machst dir riesengroße Vorwürfe, weil du gerade so ungeduldig geworden bist mit den Kindern. Und dann kann ich mich innerlich mit mir selber verbinden und sagen, das geht ganz vielen Mamas und Papas auf der ganzen Welt genauso. Es sind so viele Menschen, die jetzt gerade mit ihren Kindern zu Hause sitzen und denen das auch passiert ist. Und dann kann ich versuchen, so mit mir selber umzugehen, wie ich mit einer lieben Freundin oder einem lieben Freund umgehen würde und mich fragen, wie würde, in welchem Tonfall, in welcher Stimme wird dieser Mensch mit mir selber sprechen? Und zum Beispiel mir innerlich sagen, ja, das war nicht gut. Es hat einen guten Grund, dass du jetzt gerade so gestresst bist. Du bräuchst dringend mal eine Pause, ein bisschen Erholung. Was kannst du dir und den Kindern jetzt Gutes tun? Und dann zum Beispiel zu merken, okay, ich kann mich bei meinem Kind entschuldigen, kann sagen, du, das tut mir leid, dass ich da gerade so ungehalten reagiert habe. Ich habe gemerkt, ich bin gerade total gestresst. Aber das ist nicht deine Schuld. Ich muss mich jetzt kurz ein bisschen um mich kümmern. Magst du ein kleines Hörbuch hören? Ich mache mir kurz einen Tee. Oder ich merke, ich muss mal kurz raus hier. Oder es wird mir wie zu eng in der Wohnung. Wir ziehen uns die Gummistiefel an. Wir gehen ein bisschen nach draußen. Wir atmen mal kurz beide durch, um wieder ein bisschen mehr in die Ruhe zu kommen. Also dieses zu lernen, uns selber mit mehr Sanftheit, mit mehr Selbstmitgefühl zu begegnen, ist, denke ich, ein ganz großer Schlüssel im Umgang mit diesem Druck und diesem eigenen Perfektionismus. Und das ist schönerweise auch etwas, was die Kinder sich dann abschauen können von uns. Also wie gehe ich liebevoll mit mir selbst um? Mhm.
Und was anderes, was du gesagt hattest, Kinder auch unbedingt lernen sollten, ist ja gelassener mit den eigenen Fehlern umzugehen. Wie schaffen die das konkret?
Ja, das ist ein riesengroßes Thema. Die perfektionistischen Kinder sehen Fehler, schon kleine Fehler, ja häufig als Zeichen davon an, dass sie eben zu dumm sind, zu unbegabt sind, dass sie das eh nicht schaffen werden. Und da haben sie oft dieses innere Empfinden, wenn ich nur schlau oder begabt genug wäre, dann wird mir das nicht passieren. Und da kann zum Beispiel ein ganz spannender Weg sein, zusammen mit dem Kind zu schauen, was sind denn die großen Vorbilder, die es hat. Kann aus Musik, aus Sport, aus der Kunst sein. Und mal zu schauen, welche Fehler, welche Misserfolge mussten denn diese Menschen überwinden. Und da sind die Kinder oft sehr, sehr erstaunt. Also es gibt beispielsweise auf YouTube ein Video von Ed Sheeran, damals etwa 14 oder 15 Jahre alt, wo er wirklich ganz krumm in die Kamera singt. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass aus dem dann viele Jahre später ein Weltstar wird, der die großen Hallen füllt und so wunderschön singen kann. Und das kann ein erster Zugang sein, mit den Kindern darüber zu sprechen und auch zu erleben, okay, auch sehr begabte Menschen kennen diese Situation, dass sie üben müssen, dass sie Fehler machen, dass sie eben Misserfolge überwinden müssen. Also es geht ein Stück weit drum, dieses Üben, diese Fehler neu zu bewerten. Und dann sieht man bei großen Vorbildern, auch aus dem Sport oft, dass die so ein Prinzip anwenden, was wir in der Psychologie Deliberate Practice nennen. Was heißt das? Diese Menschen analysieren oft im Nachhinein zum Beispiel von einem Fußballspiel oder auch von einem großen Auftritt nochmal die Videoaufnahmen und schauen sich ganz genau an, was lief gut. Aber die schauen sich vor allem auch an, wo sind die Fehler passiert und nutzen diese Fehler quasi als Hinweis dafür, was sie noch üben müssen. Also ich hatte zum Beispiel einmal einen Bericht über Beyoncé, war das, glaube ich, gelesen. Und dort hat sie das beschrieben, wie sie am Ende von großen Konzerten nochmal das Videomaterial sich anschaut und dann genau schaut, wo könnte man noch was optimieren und das auch mit ihrem Team dann nochmal auswertet. Und auf diese Art und Weise, also dieses die Fehler suchen und die als Freund zu nehmen und als Hilfestellung zu nehmen für die Frage, wie kann ich mich verbessern, das kann einen ganz neuen Zugang geben zu diesen Fehlern. Okay. Wir haben dort im Buch diesen Satz mit Anlauf in den Fehlerteich hineinspringen. Das heißt, Unsicherheit nicht als Zeichen dafür zu nehmen, dass man es nicht hinbekommt, sondern Unsicherheit als Zeichen zu nehmen, dass man sich weiterentwickelt, dass man dazu lernt und auch dieses Gefühl zu lernen auszuhalten. Und wenn wir es schaffen, uns damit den Kindern auf die Reise zu begeben und diese Fehler neu zu bewerten, dann wird es ihnen auch mehr und mehr gelingen, die ja sanfter auch anzunehmen und zu merken, das ist jetzt nicht eine Generalkritik an mir selber, sondern die können mir wirklich, wirklich weiterhelfen. Und dieses Fehler sind Helfer ist nicht nur irgendein Spruch, den ich mir auf ein Poster schreibe, der mir nichts sagt, sondern das hilft mir tatsächlich im Alltag weiter. Wir müssen das wie spürbar machen für sie, erlebbar machen.
Okay, da muss ich nochmal einhaken.
Ja.
Wenn ich jetzt meine, ich habe ja eine Klasse und wenn ich da meinen perfektionistischen Mädchen in dem Fall sage, analysiere deine Fehler, dann würde ich persönlich und arbeite dann daran, dann würde ich persönlich denken, dass das ihren Perfektionismus eher noch verstärkt. Dann habe ich das dann jetzt falsch verstanden, weil mein Ansatz wäre, mit ihr zu üben, Fehler zu machen. Also tatsächlich mal in eine Arbeit reinzugehen, ohne vorbereitet zu sein und zu gucken, wie sie das, also wie sie das Gefühl aushält und hinterher mit ihr dieses Gefühl zu besprechen, wie sich das angefühlt hat, gar nicht vorzubereitet zu sein oder nur halb vorbereitet zu sein. Ich habe so, ja, können wir darüber nochmal sprechen?
Du bist aus meiner Sicht auf dem gleichen Weg, auf dem ich mich befinde. Ich glaube, es ist die Verbindung von beidem. Also beim einen geht es darum, lernen, Unsicherheiten auszuhalten und trotz Unsicherheiten weitermachen zu können. Und da würde ich gar nicht so sehr darauf gehen, zu sagen, bereite dich überhaupt nicht vor, weil das ist sehr weit weg von dem, was ein perfektionistisches Kind aushalten mag. Da wird es für mich mehr darum gehen, auch Sicherheit zu generieren für ein perfektionistisches Kind und zum Beispiel zu schauen, was ist die Situation, die dich besonders stresst? Und das Kind sagt zum Beispiel, ja, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, dann ist für mich die Katastrophe. Dann habe ich das Gefühl, es wird gleich alles schlecht. Und dann eher zu schauen, eben wie du das jetzt meinst, diese Unsicherheit auszuhalten und zu überlegen im Vorfeld, was wird dir dann helfen? Und dann kann ich zum Beispiel eine Strategie entwickeln. Wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, dann atme ich dreimal tief durch und lese sie nochmal konzentriert und überlege, lass mir Zeit, was fällt mir dazu ein. Oder wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, dann markiere ich mir die mit einem Stift zum Beispiel, komme später darauf zurück und gehe weiter zur nächsten. Also, dass ich dort eine gewisse Sicherheit habe, wie gehe ich mit der schwierigen Situation um. Mhm. Und dann kann ich im Nachhinein, so wie du das auch beschreibst, zum Beispiel von, wenn das Kind jetzt unzufrieden war mit einer Note, mit dem Kind nochmal genauer hinschauen und gucken, wie war das für dich? Was denkst du über diese Note? Und dann zum Beispiel auch zu gucken, was glaubst du, was diese Note aussagt? Denn unsere perfektionistischen Kinder glauben ja häufig, die Note ist ein Spiegel ihres Selbstwerts. Und da könnten wir zum Beispiel mal drüber sprechen. Noten sind eigentlich immer eine Momentaufnahme, ja, von dem, was ich, passte das, was ich gelernt habe, gerade zu dem, was gefragt wurde? Wie war meine Tagesform? Da kann ich auch mal aufzeichnen mit dem Kind zusammen, welche guten Gründe gibt es denn auch dafür, eben mal nicht die Bestleistung zu erzielen und mit den Kindern dann zu entdecken, ja, das ist nicht nur der Grund, dass ich zu dumm bin, sondern eben da spielt die Tagesform eine Rolle, da spielt die Vorbereitung eine Rolle, da spielt auch der Umgang mit dem Stress eine Rolle und da ein Stück weit auch wieder dem Kind diesen Rückhalt geben zu können und zu sagen, weißt du, ich verstehe das, dass du enttäuscht bist, aber ich bin nicht enttäuscht von dir oder mir geht's vor allem darum, dass du dir Mühe gibst, aber mir geht's nicht so sehr darum, dass du immer gute Noten hast und auch dort wieder das Signal zu senden, auf der Beziehungsebene ist zwischen uns alles in Ordnung. Und der zweite Teil wäre eben dieser Teil, wie gehe ich entspannter allgemein mit Fehlern um? Und da ist es so, je mehr man versucht, den Kindern irgendwie einzureden, dass Fehler nicht schlimm sind, desto mehr fangen sie an, sich zu verhärten. Okay. Und je mehr es mir gelingt, mitzugehen mit dem, nämlich mit diesem Wunsch, gut zu sein und dann aber auch zu zeigen, schau, Fehler gehören zum Lernprozess dazu, wenn du gut sein möchtest, dann haben wir oft viel mehr diese Offenheit auch, dass sie überhaupt bereit sind, Fehler zu machen, oder? Und das wäre dieser Teil von Deliberate Practice, oder? Dass ich mir anschaue, okay, dir ist es wichtig, Fortschritte zu machen. Und wir können aber wirklich in dem Bereich Fehler willkommen heißen. Und wenn ich die eben willkommen heißen kann, weil ich weiß, dass die mir ein Richtungsweiser sein können für die Zukunft, dann kann ich mich auch entspannter auf so eine Leistungssituation einlassen. Also ich vielleicht als Beispiel. Ein Kind, was einen Vortrag vorbereitet. Wenn ich ein sehr perfektionistisches Kind habe, kann das heißen, das Kind lernt den ganzen Vortrag auswendig, steht dann vor der Klasse, versteckt sich hinter seinen Materialien und hat riesengroße Angst, den Faden zu verlieren. Wenn ich möchte, dass das Kind bereit ist, auch Fehler zu machen, dann kann ich wie ein Übungsumfeld dafür schaffen. Und zum Beispiel sagen, okay, anstatt einfach nur den Vortrag vorzubereiten zu Hause und den vor der Klasse zu halten, wollen wir wirklich dieses Fehler sind Helfer und dieses Unsicherheit aushalten in der Klasse zum Thema machen. Und zum Beispiel mal drüber zu sprechen, wer von euch kennt das, dass er vor Vorträgen unsicher ist? Wie ist es für euch, vor der Klasse den Faden zu verlieren? Wie kann das Publikum darauf reagieren, damit ihr trotzdem euch noch sicher in der Klasse fühlt und zum Beispiel auch mal drüber zu sprechen, okay, das ist nicht cool, wenn da Leute dann so blöd tuscheln oder lachen, sondern wir könnten einander freundlich ins Gesicht schauen, okay, was wäre ein Notfallplan, ich kann auf meinem Stichwortkärtchen nachschauen, wieder den Einstieg finden, dass ich mir als Lehrkraft zum Beispiel auch überlegen kann, wie können wir ein Übungssetting so gestalten, dass es entspannter ist, dass Fehler erlaubt sind, ohne dass die gleich in die Note Einfluss finden, dass ich zum Beispiel sage, okay, wir üben einen Teil des Vortrages zuerst mal in kleinen Gruppen mit 2, 3 Leuten. Ich darf einen kleinen Teil von meinem Referat im Sitzen mal halten und ich darf selbst entscheiden, wer gibt mir Feedback dazu, als dass alles quasi gleich ungefiltert auf mich einprasselt, damit ich ein Stück weit auch als perfektionistisches oder prüfungsängstliches Kind den Eindruck habe, ich kann Schritt für Schritt mich diesen Unsicherheiten aussetzen. Ich bekomme Verständnis dafür, weil ich weiß, es geht nicht nur mir so, sondern anderen eben auch. Und Fehler haben nicht immer sofort einen Einfluss auf die Note, weil das ist ja das, was die Kinder am Ende auch so stressig finden.
Okay, das klingt danach, als müsste man, wenn man jetzt ein Elternteil eines perfektionistischen Kindes ist und da dran arbeiten will, auch die Lehrer, die Lehrkräfte oder andere Bezugspersonen in diesen Prozess mit einzubeziehen?
Ja und nein. Also es ist sicherlich so, dass wenn wir in der Schule eine Situation haben, in der Lehrkräfte offen auf diese Schwierigkeiten zugehen, diese Schwierigkeiten der Kinder wahrnehmen können, dass das hilfreich ist. Aber es ist auch so, dass wenn wir zu Hause ein Gegengewicht schaffen können zu dem, was in der Schule passiert, dass das schon einen positiven Einfluss haben kann. Also wenn ein Kind zum Beispiel weiß, ich komme nach Hause, ich bin unzufrieden mit der Note und da ist eine Mama oder ein Papa, eine Bezugsperson, die mich auffängt, die mir zeigt, ich liebe dich unabhängig davon, was du jetzt dort als Note mit nach Hause gebracht hast, die mit mir zusammenschaut, was wird dir jetzt gut tun, dann kann das eine Erleichterung sein. Wovon ich abraten würde, ist, über den Kopf hinweg des Kindes auf die Lehrkraft zuzugehen und zum Beispiel zu sagen, mein Kind ist so perfektionistisch, wir müssen daran was ändern, weil das oft auch für die Kinder mit viel Scham verbunden ist. Also dort würde ich eher mit dem Kind drüber sprechen. Gibt es bestimmte Situationen in der Schule, auch bestimmte Aussagen vielleicht der Lehrkraft, die dich besonders stressen? Und das sind oft ganz spezifische, also dass die Kinder zum Beispiel sagen, wenn ich die Note dann so offen zurückbekomme und alle das sehen zum Beispiel und dann so verglichen wird, wer ist wie gut oder so, oder eben auch so Kommentare wie von dir hätte ich mehr erwartet, dass man das mit dem Kind zusammen besprechen kann und dann sich eben auch die Erlaubnis einholen kann und fragen kann, möchtest du das ich oder wir mal mit der Lehrkraft darüber sprechen, mal schauen, was da möglich wäre. Und da würde ich mich aber auch immer mit dem verbinden, was das Kind dann am Ende entscheidet. Also sicher nicht dann einfach auf die Lehrkraft zugehen und ihr das an den Kopf werfen, weil die Kinder dann oft den Eindruck haben, oh Gott, jetzt bin ich quasi, stehe ich noch schlechter da und das wollen sie auf keinen Fall.
Mhm. Ja, nachvollziehbar. Liebe Stefanie, ich würde gern zum Abschluss der Folge heute noch wissen, wenn du Eltern eine einzige Botschaft zum Thema Perfektionismus mitgeben könntest, welche wäre das denn?
Eine einzige? Schwierig. ich glaube, meine wichtigste Botschaft wäre, Perfektionismus ist zwar eine leise Schwierigkeit, aber sie sollte unbedingt ernst genommen werden. Also überlegen wir uns als Eltern, wie viel Kindheit geht meinem Kind dadurch verloren, dass es sich so stark unter Druck setzt, dass es so viel Stress hat, dass es so sehr um seine Leistungen und um Prüfungen kreist. Und im Umkehrschluss, wie viel Kindheit würde es dazu gewinnen, wenn wir uns dort auf den Weg machen, wirklich mit diesem Perfektionismus zu lernen, umzugehen und dass wir nicht abwarten, bis das Kind praktisch Nachfolgeschwierigkeiten entwickelt, wie in einen Burnout rutscht oder eben in schwierige Stimmungen hineinrutscht, bis wir wirklich uns Unterstützung suchen, sondern das anerkennen und dass wir uns verabschieden von diesem Glauben, naja, solange das Kind gut in der Schule ist, ist ja alles in Ordnung. Oder sie macht sich halt nur ein bisschen zu viel Stress.
Ein schwieriger Weg. Ich glaube, alle Betroffenen wissen, wie sehr das doch den Alltag beeinträchtigen kann. Stefanie, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns so viele hilfreiche Einblicke geben konntest.
Sehr gern.
Und wir hoffen natürlich, ihr konntet euch auch viele Anregungen mitnehmen, wie ihr euer Kind in seinem Alltag stärken könnt, ohne zusätzlichen Druck aufzubauen. Und Stefanie hat uns auch ein Exemplar von Du schaffst das, Merle, mitgebracht. Das könnt ihr aktuell auf Instagram gewinnen, also schaut gerne mal dort vorbei. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei uns reinhört. Wenn ihr jetzt noch Zeit und Lust auf eine weitere spannende Folge habt, dann schaut doch auch unbedingt mal in unser Podcast-Archiv. Dort warten mittlerweile über 200 Folgen auf euch. Auch weitere Folgen mit Stefanie und auch mit ihrem Kollegen Fabian findet ihr dort, zum Beispiel die Folge 144, in der wir darüber sprachen, wie Glück und Wohlbehagen in unserer Familie gefördert werden kann. Und in Folge 120, in der es darum ging, wie wir Kinder mit ADS und ADHS gut begleiten können. Und vielleicht interessiert euch ja auch die Folge 161, in der haben wir über Picky Eater, also beim Essen sehr wählerische Kinder, gesprochen. Ja, viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Für heute sagen wir tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.